Oscar Wilde, Das Sternenkind. Es gingen einmal zwei arme Holzhauer durch einen großen Tannenwald heim. Es war Winter und die Nacht war bitterkalt. Der Schnee lag dick auf dem Boden und auf den Ästen, die kleinen Zweige zu beiden Seiten zerbrachen klirrend, als sie vorbeigingen, und als sie zu dem Wasserfall kamen, hing er reglos in der Luft, denn der Eiskönig hatte ihn geküsst. So kalt war es, dass selbst die Tiere des Waldes und die Vögel nicht wussten, was sie davon halten sollten. »Au«, bellte der Wolf, als er den Schweif zwischen den Beinen durch das Gestrüpp humpelte. »Das ist ein ganz miserables Wetter. Warum kümmert sich die Regierung nicht darum?«
»Wiet, wiet, wiet«, zwitscherten die grünen Hänflinge. »Die alte Erde ist tot und man hat sie in ihrem weißen Leichentuch ausgestellt.«
»Die Erde will heiraten, und das ist ihr Brautkleid«, flüsterten die Turteltauben einander zu. Ihre kleinen roten Füße waren vom Frost ganz aufgerissen, aber sie hielten es für ihre Pflicht, die Situation romantisch zu betrachten.
»Unsinn«, heulte der Wolf, »ich sage euch, es ist alles die Schuld der Regierung, und wenn ihr mir nicht glaubt, fresse ich euch auf.«
Der Wolf hatte einen überaus praktischen Geist und war um ein gutes Argument nie verlegen.
»Ich für meinen Teil«, sagte der Specht, der ein geborener Philosoph war, »ich kümmere mich kein Atom um Erklärungen, denn wenn etwas so ist, dann ist es so und jetzt ist es schrecklich kalt.«
Schrecklich kalt war es gewiss. Die kleinen Eichhörnchen, die im Innern der großen Kiefer wohnten, rieben beständig die Nasen aneinander, und die Kaninchen rollten sich in ihren Höhlen zusammen und wagten es nicht, die Nase vor die Tür zu stecken. Die einzigen, die vergnügt zu sein schienen, waren die großen Uhus. Ihre Federn waren ganz steif vom Reif, aber sie machten sich nichts daraus, rollten ihre großen gelben Augen und riefen einander über den Waldweg zu:
»Ui, ui, was für ein köstliches Wetter wir haben!«
Weiter und weiter gingen die zwei Holzhauer, hauchten kräftig auf ihre Finger und stampften mit ihren großen, eisenbeschlagenen Stiefeln durch den zusammengebackenen Schnee. Einmal sanken sie in eine tiefe Schneewehe und kamen so weiß wie Müller heraus, wenn die Steine mahlen. Und einmal glitten sie auf dem harten, glatten Eis, wo das Sumpfwasser gefroren war, aus, und die Reisigbündel fielen ihnen herunter, und sie mussten sie wieder auflesen und zusammenbinden. Und einmal meinten sie, sie hätten ihren Weg verloren, und große Angst überfiel sie, denn sie wussten, dass der Schnee grausam gegen die ist, die in seinen Armen schlafen. Aber sie vertrauten auf den guten, heiligen Martin, der alle Wanderer behütet, und gingen in ihren Fußstapfen zurück, und zwar sehr behutsam. Und zuletzt erreichten sie den Waldsaum und sahen in der Ferne in dem Tal unter ihnen die Lichter des Dorfes, in dem sie wohnten. So überglücklich waren sie über ihre Errettung, dass sie laut lachten, und die Erde schien ihnen wie eine silberne Blume und der Mond wie eine Blume aus Gold. Nachdem sie aber gelacht hatten, wurden sie traurig, denn ihre Armut fiel ihnen ein, und einer von ihnen sagte zu dem anderen: »Wie konnten wir vergnügt sein, wo wir sehen müssen, dass das Leben für die Reichen ist und nicht für solche, wie wir sind. Es wäre besser gewesen, wenn wir im Walde erfroren wären oder wenn ein wildes Tier uns überfallen und umgebracht hätte.« »Wahrhaftig«, antwortete sein Gefährte, »einigen ist viel gegeben und anderen ist wenig gegeben. Die Ungerechtigkeit hat die Welt ausgeteilt, und von nichts gibt es gleiche Portionen, außer vom Leid.« Aber während sie einander ihr Elend klagten, geschah etwas Seltsames. Ein sehr strahlender und schöner Stern fiel vom Himmel. Er glitt über den Himmel weg nach abwärts, überholte die anderen Sterne in ihrem Lauf, und während sie ihm erstaunt zusahen, war es ihnen, als sinke er hinter ein Weidengebüsch, das dicht bei einer Schafhürde stand, nicht mehr als einen Steinwurf entfernt. »Holla, da ist ein Topf mit Gold, wenn einer ihn findet«, riefen sie, und sie hielten sich dazu und liefen, so gierig waren sie nach dem Gold. Und einer von beiden lief schneller als sein Kamerad und überholte ihn und rannte eilends durch die Weiden und kam auf der anderen Seite heraus. Und siehe, da lag wirklich etwas Goldiges auf dem weißen Schnee. Er lief eilends darauf zu, bückte sich und legte seine Hände darauf. Und es war ein Mantel aus goldenem Gewebe, seltsam mit Sternen durchwirkt, der um irgendetwas vielfach herumgewickelt war. Und er rief seinem Genossen zu, er hätte den Schatz gefunden, der vom Himmel gefallen war. Und als sein Genosse herbeigekommen war, setzten sie sich in den Schnee und fingen an, das Tuch aufzuwickeln, damit sie die Goldstücke teilen konnten. Aber, oh weh, es war kein Gold darin und auch kein Silber und in Wahrheit kein Schatz irgendwelcher Art, sondern nur ein kleines Kind, das schlief. Und einer von ihnen sagte zum anderen, »Das ist ein bitteres Ende für unser Hoffen, und wir haben wahrhaftig kein Glück. Denn was soll einem ein Kind nützen? Wir wollen es hier lassen und unseres Wegs gehen, denn wir sind arme Menschen und haben unsere eigenen Kinder und können ihr Brot keinem anderen geben.« Aber sein Gefährte erwiderte ihm, »Wahrlich, es wäre schlimm, das Kind hier im Schnee umkommen zu lassen.« Und obwohl ich so arm bin wie du und viele Mäuler zu füttern und nur wenig im Topf habe, will ich es doch mit nach Hause nehmen. Und mein Weib soll für es sorgen. So nahm er das Kind sehr zart auf und wickelte es in den Mantel, um es gegen die scharfe Kälte zu schützen, und ging seines Wegs den Berg hinunter in das Dorf. Und sein Kamerad wunderte sich sehr, dass er so närrisch war und ein so weiches Herz hatte. Und als sie an das Dorf gekommen waren, sagte sein Kamerad zu ihm, »Du hast das Kind? Gib mir also den Mantel, denn es gehört sich, dass wir teilen.« Aber er antwortete ihm, »Nein, der Mantel gehört weder dir noch mir, sondern dem Kind allein.« Und er sagte ihm, »Guten Abend« und ging nach seinem Hause und klopfte. Und als seine Frau die Tür öffnete und sah, dass ihr Mann heil zu ihr zurückgekehrt war, warf sie die Arme um seinen Hals und küsste ihn und nahm das Reisigbündel von seinem Rücken und bürstete den Schnee von seinen Stiefeln ab und hieß ihn hereinkommen. Aber er sagte zu ihr, »Ich habe im Wald etwas gefunden, und ich habe es dir mitgebracht, damit du dafür Sorge trägst.« Und er rührte sich nicht von der Schwelle. »Was ist es?« rief sie. »Zeige es mir, denn das Haus ist leer und wir brauchen viele Dinge.« Und er schlug den Mantel zurück und zeigte ihr das schlafende Kind. »Ach, Vater«, murrte sie, »haben wir nicht selber Kinder, dass du einen Wechselbalg bringen musst, der mit am Herd sitzt? Und wer weiß, ob es uns nicht Unglück bringen wird? Und wie sollen wir es aufziehen?« Und sie war zornig gegen ihn. »Aber es ist ja ein Sternenkind«, antwortete er. Und er erzählte ihr die seltsame Geschichte, wie es gefunden worden war. Aber sie wollte sich nicht zufrieden geben, sondern höhnte über ihn und sprach ärgerlich und rief, »Unsere Kinder haben kein Brot. Sollen wir da das Kind eines anderen füttern? Wer sorgt denn für uns? Und wer gibt uns Nahrung?« »Gott sorgt selbst für die Sperlinge und füttert sie«, gab er zur Antwort. »Sterben nicht die Sperlinge im Winter vor Hunger?« fragte sie. »Und ist jetzt nicht Winter?« Und der Mann antwortete nichts, sondern rührte sich nicht von der Schwelle. Und ein scharfer Wind vom Wald her pfiff durch die offene Tür, und sie zitterte vor Kälte und sagte zu ihm, »Willst du nicht die Tür schließen? Es weht ein scharfer Wind ins Haus und ich friere.« »Weht nicht immer durch ein Haus, in dem ein hartes Herz wohnt, ein scharfer Wind?« fragte er. Und die Frau antwortete ihm nichts, sondern kroch näher ans Feuer. Und nach einer Weile kehrte sie sich um und sah nach ihm, und ihre Augen standen voll Tränen. Und er kam rasch herein und legte ihr das Kind in die Arme, und sie küsste es und legte es in ein kleines Bett, wo das jüngste ihrer eigenen Kinder schlief. Und am Morgen nahm der Holzhauer den seltsamen Goldmantel und legte ihnen eine große Truhe und eine Bernsteinkette, die das Kind um den Hals hatte, nahm seine Frau und barg sie auch in der Truhe. So wuchs das Sternenkind mit den Kindern des Holzhauers auf und saß am nämlichen Tisch mit ihnen und war ihr Spielkamerad. Und mit jedem Jahr wurde der Knabe schöner von Ansehen, so dass alle, die in dem Dorfe wohnten, verwundert waren. Denn während sie dunkle Haut und schwarze Haare hatten, war er weiß und zart wie poliertes Elfenbein, und seine Locken leuchteten wie goldene Narzissen. Auch seine Lippen waren wie rote Blumenblätter, und seine Augen waren wie Veilchen an einem klaren Bach, und seine Gestalt glich der Lilie auf einem Feld, das nicht gemäht wird. Aber seine Schönheit tat ihm großen Schaden, denn er wurde stolz und grausam und selbstsüchtig. Die Kinder des Holzhauers und die anderen Kinder im Dorf verachtete er und sagte, sie wären von geringer Herkunft, er aber wäre adlig, von einem Stern entsprungen. Und er machte sich zum Herrn über sie und nannte sie seine Diener. Kein Mitleid hatte er mit den Armen oder mit denen, die blind oder verkrüppelt oder irgendwie zu Schaden gekommen waren, sondern er warf Steine nach ihnen und jagte sie auf die Landstraße hinaus und hieß sie ihr Brot anderswo betteln, so dass niemand außer den Übeltätern zweimal in dieses Dorf kam, um da Almosen zu begehren. In der Tat war er wie einer, der in die Schönheit verliebt ist und spottete über die Schwächlichen und schlecht Weggekommenen und machte sich über sie lustig. Sich selbst aber liebte er, und im Sommer, wenn es windstill war, lag er an dem Brunnen in dem Baumgarten des Priesters und blickte auf das Wunder seines eigenen Gesichts hinab und lachte vor Lust über seine Schönheit. Oft schalten ihn der Holzhauer und seine Frau und sagten, »Wir machten es mit dir nicht, wie du es mit denen machst, die verlassen sind und keinen haben, der ihnen beistehst. Warum bist du so grausam gegen alle, die Mitleid brauchen?« Oft ließ der alte Priester ihn holen und suchte ihn die Liebe zu den lebenden Wesen zu lehren und sprach zu ihm, »Die Fliege ist dein Bruder, tu ihr nichts zuleid. Die Vögel, die durch den Wald dahinziehen, haben ihre Freiheit, fange sie nicht zu deinem Vergnügen. Gott hat die Blindschleiche und den Maulwurf geschaffen, und jeder hat seine Stelle. Wer bist du, dass du Schmerz in Gottes Welt bringen darfst?« Ihn lobt selbst das Vieh auf dem Feld. Aber das Sternenkind achtete nicht auf seine Worte, sondern runzelte die Stirne und spottete und ging zurück zu seinen Gefährten und war ihr Führer. Und seine Gefährten folgten ihm, denn es war schön und flink zu Fuß und konnte tanzen und pfeifen und musizieren. Und überall, wohin das Sternenkind sie führte, folgten sie ihm. Und alles, was das Sternenkind sie tun hieß, das taten sie. Und wenn es mit einem scharfen Rohr dem Maulwurf die blöden Augen ausstach, lachten sie. Und wenn es Steine nach den Aussätzigen warf, lachten sie auch. Und in allen Dingen lenkte es sie, so dass sie ebenso hartherzig wurden. Eines Tages kam ein armes Bettelweib durch das Dorf. Ihre Kleider waren zerlumpt und zerrissen. Und ihre Füße bluteten von der rauen Straße, auf der sie gewandert war. Und sie war in sehr schlimmer Verfassung. Und da sie müde war, setzte sie sich unter einer Kastanie nieder, um zu rasten. Aber als das Sternenkind sie sah, sagte es zu seinen Gefährten, »Seht, dort sitzt ein hässliches Bettelweib unter dem schönen grünen Baum. Kommt!« Wir wollen sie fortjagen, denn sie ist widerwärtig und abscheulich. So trat der Knabe heran und warf Steine nach ihr und höhnte über sie, und sie sah ihn mit entsetzten Augen an und wandte ihren starren Blick nicht von ihm. Und als der Holzhauer, der in einem benachbarten Hofe Holz spaltete, sah, was das Sternenkind tat, sprang er auf und schalt es und sprach zu ihm, »Wahrlich, du hast ein hartes Herz und kennst kein Erbarmen. Denn was hat dieses arme Weib dir zuleide getan, dass du auf diese Weise mit ihm umgehst?« Und das Sternenkind wurde rot vor Zorn und stampfte mit dem Fuß auf den Boden und sagte, »Wer bist du, dass du mich zur Rede stellst, was ich tue? Ich bin nicht dein Sohn, dass ich dir folgen muss.« »Du sprichst wahr«, antwortete der Holzhauer. »Aber ich habe dir Mitleid gezeigt, als ich dich in dem Walde fand. Und als das Weib diese Worte hörte, schrie es laut auf und fiel in Ohnmacht. Und der Holzhauer trug sie zu sich nach Hause, und seine Frau nahm sich ihre an. Und als sie aus der Ohnmacht, in die sie gefallen war, erwachte, setzten sie ihr zu essen und zu trinken vor und sprachen ihr Mut zu. Aber sie wollte nicht essen und nicht trinken, sondern sagte zu dem Holzhauer: »Hast du nicht gesagt, das Kind wäre im Wald gefunden worden? Und war es nicht heute vor 10 Jahren?« Und der Holzhauer antwortete: »Ja, im Wald habe ich ihn gefunden, und es war heute vor 10 Jahren.« »Und was für Zeichen fandest du bei ihm?« rief sie. »Hatte er nicht eine Bernsteinkette um seinen Hals? War er nicht in einen golddurchwirkten Mantel gehüllt, in den Sterne gestickt waren?« »Wahrlich«, antwortete der Holzhauer, »es war genau, wie du sagst.« Und er nahm den Mantel und die Bernsteinkette aus der Truhe, in der sie lagen, und zeigte sie ihr. Und als sie sie sah, weinte sie vor Freude und sagte: »Er ist mein kleiner Sohn, den ich im Walde verloren habe. Ich bitte dich, lass ihn schnell holen, denn auf der Suche nach ihm bin ich durch die ganze Welt gewandert.« So gingen der Holzhauer und seine Frau hinaus und riefen das Sternenkind und sagten zu ihm: »Geh in das Haus, dort wirst du deine Mutter finden, die auf dich wartet.« So ging der Knabe hinein, voll Staunen und Freude. Aber als er die sah, die dort auf ihn wartete, lachte er höhnisch und sagte: »Wie? Wo ist meine Mutter? Denn ich sehe hier niemand als dieses erbärmliche Bettelweib.« Und das Weib antwortete ihm: »Ich bin deine Mutter.« »Du bist verrückt, so zu reden«, rief das Sternenkind zornig. »Ich bin nicht dein Sohn, denn du bist eine Bettlerin und ekelhaft und in Lumpen. Also mach, dass du fortkommst und sorge, dass ich dein hässliches Gesicht nicht mehr sehe.« »Aber nein, du bist wirklich mein kleiner Sohn, den ich im Walde geboren habe«, rief sie. Und sie fiel auf die Knie und streckte die Arme nach ihm aus. »Die Räuber haben dich mir gestohlen und haben dich ausgesetzt«, fuhr sie fort. »Aber ich erkannte dich gleich, als ich dich sah, und ich habe auch die Zeichen erkannt, den golddurchwirkten Mantel und die Bernsteinkette. Also bitte ich dich, komm mit mir, denn durch die ganze Welt bin ich gewandert, um dich zu suchen. Komm mit mir, mein Sohn, denn ich brauche deine Liebe.« Aber das Sternenkind rührte sich nicht von der Stelle, sondern verschloss die Tore seines Herzens vor ihr, und es war kein Ton zu hören, außer dem Schluchzen des Weibes, das vor Schmerz weinte. Und zuletzt sprach es zu ihr, und seine Stimme war hart und scharf: »Wenn du in Wahrheit meine Mutter bist«, sagte es, »wäre es besser gewesen, du wärest weggeblieben und nicht hierher gekommen, um mich in Schande zu bringen, denn ich hatte gedacht, ich wäre das Kind eines Sterns und nicht einer Bettlerin, wie du mir nun mitteilst. Mach also, dass du fortkommst, und sorge, dass ich dich nicht mehr sehe.« »Ach weh, mein Sohn«, rief sie, »willst du mich nicht küssen, ehe ich gehe? Denn ich habe viel gelitten, bis ich dich gefunden habe.« »Nein«, sagte das Sternenkind, »dein Anblick ist zu hässlich, und eher wollte ich die Natter oder die Kröte küssen als dich.« So stand das Weib auf und ging bitterlich weinend in den Wald. Und als das Sternenkind sah, dass es fort war, freute es sich und lief zurück zu seinen Spielkameraden, um mit ihnen zu spielen. Als sie es aber kommen sahen, höhnten sie und sagten: »Pfui, du bist so hässlich wie die Kröte und so widerwärtig wie die Natter. Mach, dass du fortkommst, wir wollen dich nicht mit uns spielen lassen.« Und sie jagten es aus dem Garten. Und das Sternenkind runzelte die Stirn und sprach bei sich selbst: »Was sagen sie da zu mir? Ich will zum Brunnen gehen und hineinsehen, und er soll mir von meiner Schönheit erzählen.« So ging es zum Brunnen und blickte hinein. Und siehe, sein Gesicht war wie ein Krötengesicht, und sein Körper war schuppig wie der einer Natter. Und es warf sich ins Gras und weinte und sprach bei sich selbst: »Gewisslich ist das wegen meiner Sünde über mich gekommen. denn ich habe meine Mutter verleugnet und habe sie verjagt und bin hochmütig und grausam gegen sie gewesen. Und also will ich gehen und sie in der ganzen Welt suchen und will nicht ruhen, bis ich sie gefunden habe.« Da ging die kleine Tochter des Holzhauers zu ihm und legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte, »Was liegt daran, dass du dein schönes Aussehen verloren hast? Bleibe bei uns. Ich werde nicht über dich spotten.« Und der Knabe sagte, »Nein, denn ich bin grausam gegen meine Mutter gewesen, und als Strafe ist dieses Übel über mich gekommen. Also muss ich von hinnen gehen und durch die Welt wandern, bis ich sie finde und sie mir ihre Verzeihung schenkt.« So lief er fort in den Wald und rief seine Mutter, sie möchte zu ihm kommen, aber es kam keine Antwort. Den ganzen Tag rief er nach ihr, und als die Sonne unterging, legte er sich zum Schlafen auf ein Lager aus Laub, und die Vögel und die Tiere des Waldes flohen vor ihm, denn sie gedachten seiner Grausamkeit, und er war allein, nur dass die Kröte über ihn wachte und die schleichende Natter vorbeikroch. Und am Morgen stand er auf und pflückte etliche bittere Beeren von den Sträuchern und aß sie und machte sich heftig weinend wieder auf den Weg durch den großen Wald. Und bei allem, was er traf, erkundigte er sich, ob sie vielleicht seine Mutter gesehen hätten. Er sagte zum Maulwurf, »Du kannst unter der Erde gehen. Sage mir, ist meine Mutter dort?« Und der Maulwurf antwortete, »Du hast meine Augen geblendet. Wie soll ich es wissen?« Er sagte zum Hänfling, »Du kannst über die Wipfel der hohen Bäume fliegen und kannst die ganze Welt sehen. Sage mir, kannst du meine Mutter sehen?« Und der Hänfling antwortete, »Du hast zu deiner Lust meine Flügel beschnitten. Wie soll ich fliegen?« Und zu dem kleinen Eichhörnchen, das in der Kiefer wohnte und verlassen war, sagte er, »Wo ist meine Mutter?« Und das Eichhörnchen antwortete, »Du hast meine erschlagen. Gehst du aus, jetzt deine zu erschlagen?« Und das Sternenkind weinte und beugte sein Haupt und bat Gottes Geschöpfe um Vergebung und ging weiter durch den Wald und suchte das Bettelweib. Und am dritten Tag kam es zum Walde hinaus und ging hinunter in die Ebene. Und als es durch die Dörfer wanderte, verhöhnten es die Kinder und warfen Steine nach ihm. Und die Bauern wollten ihm nicht erlauben, auch nur in den Kuhställen zu schlafen, damit es nicht den Mehltau über das lagernde Korn bringen könnte. So widerwärtig war es anzusehen. Und ihre Tagelöhner jagten es fort. Und niemand hatte Mitleid mit ihm. Auch konnte es nirgends etwas über das Bettelweib erfahren, das seine Mutter war, obwohl es 3 Jahre lang durch die Welt wanderte. Und oft glaubte sie vor sich auf der Straße zu sehen, und sie rief und hinter ihr herlief, bis die scharfen Kieselsteine seine Füße zum Bluten brachten. Aber einholen konnte es sie nicht, und die am Wege wohnten, leugneten immer, sie oder ihresgleichen gesehen zu haben und lachten über seinen Schmerz. 3 Jahre wanderte der Knabe durch die Welt, und in der Welt war weder Liebe noch Herzensgüte noch Barmherzigkeit für ihn, sondern es war eine solche Welt, wie er sie in den Tagen seines großen Stolzes selbst geschaffen hatte. Und eines Abends kam er zum Tor einer stark befestigten Stadt, die an einem Flusse stand, und müde und wund an den Füßen, wie er war, wollte er hineingehen. Aber die Soldaten, die dort Wache standen, streckten ihre Hellebarden vor den Eingang und sagten grob zu ihm, »Was hast du in der Stadt zu schaffen?« »Ich suche meine Mutter«, antwortete er, »und ich bitte euch, lasst mich hinein, denn vielleicht ist sie in dieser Stadt.« Aber sie spotteten über ihn, und einer von ihnen schüttelte seinen schwarzen Bart und setzte seinen Schild vor sich und rief, »Wahrhaftig, deine Mutter wird sich nicht freuen, wenn sie dich sieht, denn du bist widerwärtiger als die Kröte im Sumpf oder die Natter, die im Moor kriecht. Mach, dass du fortkommst, mach, dass du fortkommst, deine Mutter wohnt nicht in dieser Stadt.« Und ein anderer, der ein gelbes Banner in der Hand hielt, sagte zu ihm, »Wer ist deine Mutter und warum suchst du nach ihr?« Und er antwortete, Meine Mutter ist eine Bettlerin, wie ich ein Bettler bin. Und ich habe sie schlecht behandelt. Und ich bitte euch, lasst mich hinein, damit sie mir Verzeihung schenken kann, wenn sie etwa in dieser Stadt weilt. Aber sie wollten nicht und stachen nach ihm mit ihren Lanzen. Und als er sich weinend wandte, kam einer, dessen Rüstung mit vergoldeten Blumen geschmückt war und auf dessen Helm ein geflügelter Löwe saß, herbei und erkundigte sich bei den Soldaten, wer da Eingang gesucht hätte. Und sie sagten zu ihm, »Es ist ein Bettler und der Sohn einer Bettlerin, und wir haben ihn fortgejagt.« »Nein«, rief er lachend, »wir wollen das hässliche Geschöpf als Sklaven verkaufen, und sein Preis soll das Geld sein für einen Humpen süßen Weines.« Und ein alter Mann, der böse aussah, ging gerade vorbei und rief, »Um diesen Preis will ich ihn kaufen.« Und als er den Preis erlegt hatte, nahm er das Sternenkind an der Hand und führte es in die Stadt. Und sie gingen durch viele Straßen und kamen schließlich an ein Pförtchen, das war an einer Mauer angebracht, über die ein Granatapfelbaum ragte. Und der alte Mann berührte das Tor mit einem Ring, der aus Jaspis geschnitten war, und es öffnete sich. Und sie gingen 5 eherne Stufen hinab in einen Garten, in dem schwarzer Mohn und grüne Krüge aus gebranntem Ton standen. Und der alte Mann nahm dann aus seinem Turban ein Tuch aus geblümter Seide und verband damit dem Sternenkind die Augen und führte es vor sich her. Und als das Tuch abgenommen wurde, befand sich das Sternenkind in einem Kerker, der von einer Hornlaterne erleuchtet war. Und der alte Mann setzte ihm auf einem hölzernen Teller ein Stück schimmeliges Brot vor und sagte, »Iss«, und reichte ihm in einem Topf etwas brackiges Wasser und sagte, »Trink«. Und als es gegessen und getrunken hatte, ging der alte Mann hinaus, schloss das Tor hinter sich und legte eine eiserne Kette vor. Und am Morgen kam der alte Mann, der in Wahrheit einer der kundigsten Zauberer von Libyen war und seine Kunst von einem gelernt hatte, der in den Grüften des Nils wohnte, zu ihm herein, warf ihm einen finsteren Blick zu und sagte, »In einem Wald, nahe bei dem Tor dieser Stadt der Giauren, liegen 3 Stücke Goldes. Eines ist aus weißem Gold, und das zweite ist aus gelbem Gold, und das Gold des dritten ist rot. Heute sollst du mir das Stück weißen Goldes bringen, und wenn du es nicht herbringst, werde ich dir 100 Peitschenhiebe versetzen. Mach schnell, dass du fortkommst, und bei Sonnenuntergang will ich dich an dem Gartentor erwarten. Sieh zu, dass du das weiße Gold bringst, oder es wird dir übel ergehen, denn du bist mein Sklave, und ich habe dich um den Preis eines Humpen süßen Weines gekauft.« Und er verband dem Sternenkind mit dem Tuch aus geblümter Seide die Augen und führte es durch das Haus und durch den Mohngarten und die 5 ehernen Stufen hinauf. Und dann öffnete er mit seinem Ring das Pförtchen und ließ es allein auf der Straße. Und das Sternenkind ging zum Stadttor hinaus und kam in den Wald, von dem der Zauberer ihm gesprochen hatte. Nun war dieser Wald von außen sehr schön zu sehen und schien voller Singvögel und lieblich duftender Blumen, und das Sternenkind ging froh hinein. Aber die Schönheit nützte ihm wenig, denn überall, wo es ging, schossen scharfe Dornsträucher aus dem Boden auf und umzingelten es, und arge Nesseln stachen es, und die Distel drang mit ihren Spitzen auf das Kind ein, so dass es in großer Not war. Auch konnte es nirgends das Stück weißen Goldes finden, von dem der Zauberer gesprochen hatte, obwohl es von Morgen bis zum Mittag und von Mittag bis Sonnenuntergang danach suchte. Und gegen Sonnenuntergang machte es sich bitter weinend auf den Heimweg, denn es wusste, welches Los sein erwartete. Als es aber den Waldsaum erreicht hatte, hörte es aus einem Dickicht einen Schrei wie von einem, der Schmerzen hat, und es vergaß sein eigenes Leid und lief zu der Stelle zurück und sah da ein Häslein, das in einer Falle gefangen war, die irgendein Jäger ihm gestellt hatte. Und das Sternenkind hatte Mitleid mit ihm und befreite es und sagte zu ihm, »Ich bin selbst nur ein Sklave, aber dir kann ich die Freiheit schenken. Und der Hase antwortete ihm und sagte, »Ja, du hast mir die Freiheit geschenkt. Und was soll ich dir dafür geben?« Und das Sternenkind sagte zu ihm, »Ich suche ein Stück weißen Goldes und kann es nirgends finden, und wenn ich es meinem Herrn nicht bringe, dann schlägt er mich.« »Komm mit mir«, sagte der Hase, »ich werde dich zu ihm führen, denn ich weiß, wo es verborgen ist und wozu.« So ging das Sternenkind mit dem Hasen, und siehe, in einem Spalt einer hohen Eiche sah es das Stück weißen Goldes, das es suchte. Und es war voller Freude und nahm es und sagte zu dem Hasen, »Für den Dienst, den ich dir tat, hast du mir viel mehr gegeben, und die Freundlichkeit, die ich dir erwies, hast du 100-fach heimbezahlt.« »Nein«, antwortete der freundliche Hase, »wie du mit mir verfahren bist, so verfuhr ich mit dir.« Und er lief hurtig weg, und das Sternenkind wandte sich der Stadt zu. Nun saß ein Mann am Stadttor, der war ein Aussätziger. Über sein Gesicht hing eine Kapuze aus grauer Leinwand, und durch die Augenlöcher glänzten seine Augen wie feurige Kohlen. Und als er das Sternenkind kommen sah, schlug er auf eine Holzschüssel und schüttelte seine Glocke und rief es an und sagte, »Gib mir ein Stück Geld, oder ich muss vor Hunger sterben, denn sie haben mich aus der Stadt hinausgeworfen, und da ist keiner, der mit mir Mitleid hat.« »Ach weh«, rief das Sternenkind, »ich habe nur ein einziges Stück Gold in meinem Schnappsack, und wenn ich es meinem Herrn nicht bringe, schlägt er mich, denn ich bin sein Sklave.« Aber der Aussätzige beschwor es und flehte so lange, bis das Sternenkind Mitleid hatte und ihm das Stück weißen Goldes gab. Und als es zu dem Haus des Zauberers kam, öffnete ihm der Zauberer und führte es hinein und sprach zu ihm, »Hast du das Stück weißen Goldes?« Und das Sternenkind antwortete, »Ich habe es nicht.« So fiel der Zauberer über das Kind her und schlug es und setzte ihm einen leeren Holzteller vor und sagte, »Iss!« und einen leeren Topf und sagte, »Trink!« und warf es wieder in den Kerker. Und am Morgen kam der Zauberer zu ihm und sagte, »Wenn du mir heute nicht das Stück gelben Goldes bringst, werde ich dich wahrlich als meinen Sklaven behalten und dir 300 Hiebe versetzen.« So ging das Sternenkind in den Wald, und den ganzen Tag suchte es nach dem Stück gelben Goldes, aber nirgends konnte es dies finden. Und bei Sonnenuntergang setzte es sich nieder und fing an zu weinen. Und wie es so weinte, da kam das Häslein zu ihm, das es aus der Falle befreit hatte. Und der Hase sagte zu ihm, »Warum weinst du? Und was suchst du hier im Wald?« Und das Sternenkind antwortete, »Ich suche ein Stück gelben Goldes, das hier verborgen ist, und wenn ich es nicht finde, dann schlägt mich mein Herr und behält mich als Sklaven.« »Folge mir«, rief der Hase, und er lief durch den Wald, bis er zu einer Wasserlache kam. Und auf dem Grund des Wassers lag das Stück gelben Goldes. »Wie soll ich dir danken?«, sagte das Sternenkind, »denn siehe, dies ist das zweite Mal, dass du mir geholfen hast.« »Ja, aber du hast zuerst Mitleid mit mir gehabt«, sagte der Hase und lief schnell weg. Und das Sternenkind nahm das Stück gelben Goldes und steckte es in seinen Schnappsack und eilte der Stadt zu. Aber der Aussätzige sah es kommen und lief ihm entgegen und kniete nieder und rief, »Gib mir ein Geldstück, oder ich werde hungers sterben.« Und das Sternenkind sagte zu ihm, »Ich habe in meinem Schnappsack nur ein einziges Stück gelben Goldes, und wenn ich es meinem Herrn nicht bringe, dann schlägt er mich und behält mich als Sklaven.« Aber der Aussätzige flehte so sehr, dass das Sternenkind Mitleid mit ihm hatte und ihm das Stück gelben Goldes gab. Und als es zum Hause des Zauberers kam, öffnete ihm der Zauberer und führte es hinein und sagte zu ihm, »Hast du das Stück gelben Goldes?« Und das Sternenkind sagte zu ihm, »Ich habe es nicht.« So fiel der Zauberer über das Kind her und schlug es und belud es mit Ketten und warf es wieder in den Kerker. Und am Morgen kam der Zauberer zu ihm und sagte, »Wenn du mir heute das Stück roten Goldes bringst, werde ich dich freilassen. Aber wenn du es nicht bringst, werde ich dich wahrlich erschlagen.« So ging das Sternenkind in den Wald, und den ganzen Tag suchte es nach dem Stück roten Goldes. Aber nirgends konnte es dies finden. Und abends setzte es sich nieder und weinte. Und wie es so weinte, da kam das Häslein zu ihm. Und der Hase sagte zu ihm: »Das Stück roten Goldes, das du suchst, ist hier, in der Höhle hinter dir. Also weine nicht mehr, sondern sei froh.« »Wie soll ich dir lohnen?« rief das Sternenkind. »Denn siehe, dies ist das dritte Mal, dass du mir geholfen hast.« »Ja, aber du hast zuerst Mitleid mit mir gehabt«, sagte der Hase und lief schnell weg. Und das Sternenkind ging in die Höhle, und in ihrem fernsten Winkel fand es das Stück roten Goldes. So steckte es dies in seinen Schnappsack und eilte der Stadt zu. Und der Aussätzige, der es kommen sah, stellte sich mitten auf den Weg und schrie laut und sagte zu ihm: »Gib mir das Stück roten Goldes, oder ich muss sterben!« Und das Sternenkind hatte wiederum Mitleid mit ihm und gab ihm das Stück roten Goldes und sagte: »Deine Not ist größer als meine.« Aber sein Herz war schwer, denn es wusste, was für ein schlimmes Los sein erwartete. Aber siehe, als es durch das Stadttor ging, verbeugten sich die Wachen tief vor ihm und sprachen: »Wie schön ist unser Herr!« Und eine Menge Bürger folgten ihm und riefen aus: »Wahrlich, kein Mensch in der ganzen Welt ist so schön!« So dass das Sternenkind weinte und bei sich selbst sprach: »Sie verhöhnen mich und machen sich ein Fest aus meinem Elend.« Und so groß war der Andrang des Volkes, dass es seinen Weg verlor und sich schließlich auf einem großen Platz befand, auf dem sich ein Königspalast erhob. Und das Tor des Palastes öffnete sich, und die Priester und Großwürdenträger der Stadt eilten ihm entgegen, und sie neigten sich tief vor ihm und sagten: »Du bist unser Herr, auf den wir gewartet haben, und der Sohn unseres Königs.« Und das Sternenkind antwortete ihnen und sagte: »Ich bin kein Königssohn, sondern das Kind eines armen Bettelweibes. Wie könnt ihr nur sagen, dass ich schön sei, da ich weiß, dass ich widerwärtig anzusehen bin?« Da hielt der, dessen Rüstung mit vergoldeten Blumen geschmückt war und auf dessen Helm ein geflügelter Löwe saß, einen Schild empor und rief: »Wie kann mein Herr sagen, er sei nicht schön?« Und das Sternenkind blickte hinein, und siehe, sein Gesicht war ebenmäßig, wie es zuvor gewesen war, und seine Anmut war ihm zurückgekommen, und es sah etwas in seinen Augen, was es früher nicht darin gesehen hatte. Und die Priester und Würdenträger knieten nieder und sagten zu ihm: »Es war vor alters geweissagt, dass an diesem Tag der kommen würde, der über uns herrschen soll. Unser Herr nehme also diese Krone und dieses Zepter und sei in Gerechtigkeit und Milde unser König über uns.« Aber es sprach zu ihnen: »Ich bin nicht würdig, denn ich habe die Mutter verleugnet, die mich geboren hat, und darf nicht rasten, bis ich sie gefunden und ihre Verzeihung erlangt habe. Lasst mich also gehen, denn ich muss weiter durch die Welt wandern und darf hier nicht verweilen, wenn ihr mir auch Krone und Zepter bringt.« Und wie es so sprach, wandte es sein Gesicht von ihnen nach der Straße, die zum Stadttor führte, und siehe, in der Menge, die sich um die Soldaten drängte, sah es das Bettelweib, das seine Mutter war, und ihr zur Seite stand der Aussätzige, der am Wege gesessen hatte. Und ein Freudenschrei brach von seinen Lippen, und es lief hin und kniete nieder und küsste die Wunden an den Füßen seiner Mutter und benetzte sie mit seinen Tränen. Es beugte sein Haupt tief in den Staub und schluchzte wie einer, dessen Herz brechen will, und sprach zu ihr: »Mutter, ich verleugnete dich in der Stunde meines Hochmuts. Nimm mich an in der Stunde meiner Erniedrigung. Mutter, ich gab dir Hass, gib du mir Liebe. Mutter, ich verstieß dich. Nimm nun dein Kind an.« Aber das Bettelweib antwortete ihm kein einziges Wort. Und es streckte seine Hände aus und umklammerte die weißen Füße des Aussätzigen und sprach zu ihm: »Dreimal hatte ich Erbarmen mit dir. Sag meiner Mutter, sie soll einmal zu mir sprechen.« Aber der Aussätzige antwortete ihm nicht ein einziges Wort. Und es schluchzte wieder und sagte: »Mutter, ich leide mehr, als ich tragen kann. Schenke mir deine Verzeihung, und ich will wieder zurück in den Wald gehen.« Und das Bettelweib legte ihm die Hand auf den Kopf und sprach zu ihm: »Steh auf!« Und der Aussätzige legte ihm die Hand auf den Kopf und sprach ebenfalls zu ihm: »Steh auf!« Und es erhob sich vom Boden und schaute auf, und siehe, sie waren ein König und eine Königin. Und die Königin sagte zu ihm: »Dies ist dein Vater, dem du geholfen hast.« Und der König sagte: »Dies ist deine Mutter, deren Füße du mit deinen Tränen gewaschen hast.« Und sie fielen ihm um den Hals und küssten ihn und führten ihn in den Palast und kleideten ihn in schöne Gewänder und setzten die Krone auf sein Haupt und legten das Zepter in seine Hand. Und er regierte über die Stadt, die am Flusse lag, und war ihr Herr. Viel Gerechtigkeit und Milde erwies er allen, und den schlimmen Zauberer verbrannte er, und dem Holzhauer und seiner Frau schickte er viele reiche Gaben, und ihren Kindern erwies er hohe Ehre. Und er ließ nicht zu, dass jemand gegen Vögel oder andere Tiere grausam war, sondern lehrte Liebe und Herzensgüte und Barmherzigkeit. Und den Armen gab er Brot, und den Nackten gab er Kleidung, und es war Friede und Fülle im Land. Aber er regierte nicht lange. So groß war sein Leiden gewesen und so scharf das Feuer seiner Prüfung, dass er nach Verlauf von 3 Jahren starb. Und der nach ihm kam, führte ein schlimmes Regiment.